Willkommen zum Tamawong-Podcast. Wir sind Andreas Kühne
und Felix Fechner.
Wir leiten die Tamawong-Schulen in Neustrelitz seit 1990
und in Rostock seit 2011. In unseren Schulen beschäftigen wir uns mit klassischem Kung-Fu als gesunde Lebensweise in der heutigen Zeit.
Dazu gehören chinesische Medizin, Selbstverteidigung, Qigong, Ernährungslehre, Heilkräuter, Meditation und Tuina.
In diesem Podcast möchten wir unsere Konzepte und Erfahrungen mit euch teilen
und euch hoffentlich inspirieren.
Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Unser Podcast heute oder das Thema heute lautet Gedanken zum Charakter. Wir wurden gefragt, jetzt vermehrt, weil wir auch ja in unseren Kursen und zwischen den Kursen auch so ein bisschen über das praktische Training hinaus ja sprechen, wie wir zum Thema Kampfkunst-Tugenden stehen, weil die gibt es ja, da gibt es ja diese 13 Themen. Und ja, was ja dahinter steckt, ist ja quasi die Frage nach dem richtigen Charakter eines Kung-Fu-Praktizierenden. Und das nehmen wir jetzt mal zum Anlass, um etwas genauer über das Thema Charakter zu sprechen. Man kennt ja irgendwie die alltägliche ja, Unterteilung, das ist ein guter Charakter, das ist ein schlechter Charakter. Da haben wir auch ein paar Gedanken zu. Ja, und damit würden wir einfach mal starten.
Herzlich willkommen von mir auch. Das Thema ist bei uns in unseren Kursen ganz genauso öfter Teil der Diskussion. Und ich freue mich, Felix, dass wir da heute mal drüber sprechen. Wir haben ja im Grunde, im letzten Podcast haben wir relativ viel über so Emotionen gesprochen. Und deswegen haben wir uns beide gedacht, das passt irgendwie auch ganz gut jetzt in dem Moment, weil dann kann man das ein bisschen im Zusammenhang sehen vielleicht. Und wer das noch nicht gehört hat, den Podcast vom letzten Mal, kann den vielleicht ja erstmal sich vorher anhören. Dann hat man vielleicht so ein bisschen eine Basis noch dafür. Und ja, das Wort Charakter ist natürlich spannend und das benutzen wir natürlich viel. Aber ich würde halt immer so sagen, dass man überlegt, was ist eigentlich gemeint mit so Charakter, ne? Und man sagt ja immer so, hey, der hat, wie du schon sagst, ne, Felix, der hat einen guten Charakter, schlechten Charakter. Aber so rein, wenn wir jetzt das aufbauen auf dieser emotionalen Denkweise vom letzten Mal, dann könnten wir vielleicht den Gedanken erstmal aufnehmen, dass wir sagen, ein Charakter ist ja am Ende eine emotionale Beziehungskonstellation, die wir. Und wenn wir sowas sagen, jemand hat einen irgendeinen Charakter, dann meinen wir damit eine gewisse Stabilität daran. Also es hat, ist eine gewisse Stabilität einer oder einer unserer komplexen emotionalen Beziehungskonstellation. Man könnte zum Beispiel auch sagen, Charakter ist eigentlich so etwas wie eine erworbene, teilweise auch erstmal geerbte und dann erworbene Konstitution unserer emotionalen Dynamik.
Und damit meinst du ja, irgendwie, also ich muss es für mich auch manchmal nochmal selber formulieren, damit ich genau drin stecke. Mit Beziehungskonstellation und Beziehungsqualität meinst du ja die Beziehung, wir sind ja sowohl getrennt als auch nicht getrennt zu unserer Umgebung. Das heißt, wir haben immer Beziehungen.
Genau.
Zu uns, zu allem. Das heißt, diese Beziehung wird gar nicht erst extra kreiert, die ist einfach permanent da. Sie ist wandelbar, sie ist sehr mannigfaltig, sehr komplex. Und diese Beziehungen haben bestimmte Qualitäten. Das merken wir, bestimmte Sachen tangiert uns mehr als andere. Aber nur weil andere einige Sachen uns nicht tangieren, heißt es nicht, dass sie nicht da sind. Sie sind einfach nur auf einem anderen Level vielleicht da. Das heißt, Beziehungen sind permanent da.
Und diese Beziehung, ich will es nochmal betonen, damit wir meinen ja immer diese, dass wir sagen, dass wenn ich alles, was wir machen als Mensch, wenn ich das so reduziere, reduziert sich eben auf diese Definition, die du gerade gesagt hast, dass wir immer in Trennung oder Nichttrennung sind. Also wir sind immer getrennt von Umwelt und nicht getrennt von Umwelt zugleich und justieren das natürlich, aber das ist natürlich nicht alles total sozusagen locker, sondern wir haben eben auch verschiedene Tempi und verschiedene, eben dadurch auch verschiedene Stabilitäten dieser Trennungs- und Nichttrennungstransformation. Also dass ich zum Beispiel in einer Beziehung bin ich vielleicht ganz lange in Trennung schon, in der anderen bin ich vielleicht gerade, gehe ich in Richtung Nichttrennung. Also da gibt es unterschiedliche Tempi. Und damit haben wir eine verschiedene artige, stabile oder weniger stabile Konstellation dieser Beziehung. Und das, was man als Charakter sagen könnte, ist eher das, was sich als stabile Konstellation sozusagen etabliert hat. Nur mal so ein einfach so ganz einfaches Beispiel. Wenn ich zum Beispiel irgendwie in meiner konstitutionsbildenden Zeit als Kind erlebe ich vielleicht zum Beispiel, ich sag es mal, dass ich mich sehr stark zurückziehen muss wegen irgendwas. Ich stelle es immer so in den Raum. Also ich muss mich sehr stark in Trennung begeben aus irgendwelchen Gründen. Und das ist in meiner, vielleicht in meiner konzeptionsbildenden Phase. Dann könnte sich eben zu einer, in einer bestimmten Beziehungsrealität eine mehr getrennte Position etablieren. Das wäre dann sozusagen eine Facette meines Charakters. Und die würde sich dann natürlich auswirken in meinem Alltag, wenn diese Konstellation noch da ist, so dass die mein Verhalten entsprechend dann beeinflussen würde, wie ich umgehe. Das macht ja dann eine Position, eine Beziehungsposition zu irgendwas. Und das ist auch sehr konkret. Das, ne, kann ja zu bestimmten Aspekten in der Umwelt sein und zu anderen nicht oder so. Ne? Also es ist ja natürlich sehr komplex dann wieder, aber das, so würde ich das vereinfacht darstellen erstmal.
Ja, wir kommen ja auf die Welt und lernen dann ja quasi in einem komplett neuen Setting für uns, vorrangig noch nicht so super, hyper komplex bewusst, was sich für Strategien von wie gehe ich in Beziehung und wie gehe ich und welches Maß von Beziehungen habe ich dann dort. Und das etabliert sich ja durch Wiederholung. Und dadurch sagt es dann ja quasi immer weiter, also wir bilden unsere Stabilität ja erst im Laufe der, du hast es ja gerade so genannt, mit der Zeit aus. Mhm. Also wir werden ja quasi mit unseren Gewohnheiten, das kennen wir ja auch als Erwachsene, unsere Gewohnheiten prägen ja auch unser irgendwie Alltagserleben, aber diese Gewohnheiten, die sind ja am Anfang so gut wie gar nicht da. Die bilden sich ja erst. Und damit bildet sich also auch quasi ein bestimmter Umgang, eine bestimmte Beziehungskonstellation, wie du sagst, dann erst raus und das wird dann immer stabiler.
Und es könnte natürlich so die Frage kommen, nochmal, wir wollen ja mal alle abholen, die vielleicht auch gerade jetzt so reinkommen, warum man überhaupt diese Trennungs-Nicht-Trennungskonstellation ständig justiert. Ne? Und das erschließt sich natürlich einerseits durch diesen Ansatz, wenn man den jetzt philosophisch aufbröseln würde, das, was wir jetzt aber nicht machen, durch diese Gleichzeitigkeit von Yin und Yang, diese Gleichzeitigkeit von Trennung und Nichttrennung, dass also keine absoluten Dinge existieren und so weiter und so fort und dass dadurch alles in Wandlung ist. Ne? Das wäre ein Ansatz. Aber wenn man das jetzt mal nochmal anders ausdrücken würde, so rein emotional, so gefühlstechnisch, ist es halt so, der Mensch fühlt sich halt emotional nicht wohl in der zu starken Isolation und er fühlt sich aber auch nicht wohl in der zu starken Exposition, also in der zu starken Verlust seiner Individualität. Und dieses Verhältnis von individuell sein, getrennt sein, und Gruppe sein, nicht getrennt sein, das, da gibt es also keinen absoluten Endzustand, sondern weil sich ja die Gruppenrealität ständig verändert und auch meine Ich-Position verändert, dadurch muss das automatisch justiert werden. Vielleicht ist das mal ein Hilfsspruch, wenn man jetzt nicht die ganze Vorphilosophie gemacht hat. Also es ist einfach ein natürliches Bedürfnis, dass wir also nach Zufriedenheit streben und dass dieses Streben ist also nicht zu finden in der perfekten Isolation oder in der perfekten Gruppenauflösung, sondern das ist immer zu finden in der Verhältnismäßigkeit davon. Und genau diese Verhältnismäßigkeit versuchen wir halt immer zu leben. Ja? Und Felix, du hattest am Anfang gesagt, diese charakterliche Grundkonstitution, die ich dann etabliere, würde ich das sagen, die ich dann, diese Stabilität, die ich gerade habe, die ist sozusagen dann wieder die Basis dafür, wie ich mit einer neuen Situation umgehe, um wieder diese nächste neue Balance, die ich brauche, zu bekommen, sag ich mal so ganz grob. Mhm.
Du sagst ja, dass, das hast du ja auch im letzten Podcast gesagt, dass es, wenn wir von den zwei Grundemotionen ausgehen, ja, dass also dieses Gefühl, dieses von Nichttrennung, also ich bin wirklich verbunden, also Freude, aber auch dieses Gefühl von Trennung, Vorsicht, eben Angst. Und das ist ja quasi, wenn es unsere beiden Grundemotionen sind, ergeben sich daraus dann ja quasi, wir würden dann sagen, nach den fünf Wandlungsphasen eben alle anderen Emotionen. Und da haben wir ja, wenn wir jetzt diese Wandlungsphasen, also wenn wir es jetzt ein bisschen komplexer ja auch machen, was ja der Charakter ist ja nicht einfach, der ist ja auch sehr sprunghaft, aber trotzdem irgendwie etabliert sich das ja trotzdem auf einer sehr auf einer stabilen Ebene und ist gleichzeitig auch in Wandlung. Also ist genauso Ausdruck von, also wie alles andere, von unserem Konzept des Wandels. Wenn wir jetzt diese fünf Wandlungsphasen ja haben, dann haben wir ja quasi, wenn wir die mal kurz benennen, dann haben wir Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall. Daraus ergeben sich dann ja verschiedene Varianten, also von meiner Grundemotion Angst hin zur Nichttrennung, also Gefühl von Verbindung, ergibt sich ja dann quasi Holz, dann quasi unser gerichtetes Tun, also unser Vergehen nach außen. Damit sagen wir, okay, das ist eine natürliche Unzufriedenheit, könnten wir sagen. Und genauso auf der anderen Seite, ne, mit Sorge und Trauer. Wenn diese Emotionen, diese Beziehungsqualitäten ja dann auch, oder Abschnitte, sagen wir mal, wenn je nachdem, wie geschmeidig die ablaufen, sich ineinander wandeln, ist das ja auch Ausdruck von unserem Charakter. Jeder kennt das. Wie lange bleibe ich in bestimmten emotionalen Zuständen, also auch alltagssprachlich, wie lange bleibe ich im Ärger hängen, in so einer Aggression? Kann ich die loslassen? Wenn ich ins Grübeln komme, wie sehr kann ich die bestimmte Gedanken davon aber auch wieder ziehen lassen? Das zeigt ja quasi so eine Art Tempo auf, wie ich durch diese, also das Prinzip vom Wandel, ja, aber das mache ich ja ganz individuell. Und das ist also auch Ausdruck meines Charakters, wie die, ich sag mal, die fünf Grundemotionen, die fünf Wandlungsphasen, das Prinzip vom Wandel bei mir persönlich irgendwie abläuft.
Ja, es ist interessant, ne? Weil wir ja, diese Wandlung ist ja eben immer auf der Basis von jeweiligen Stabilitäten, die eben schon dann schon da sind, die sich etablieren, ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel durch Erlebnisse reagiere auf Umwelt und also diese Trennung, Nichttrennung, ich lasse es mal bei diesen beiden nochmal, die schließen ja im Grunde die anderen beiden, die du jetzt genannt hast, mit ein. Also, dass ich ja, ich bin ja einmal, könnt ihr sagen, dieser Zustand in Trennung zu sein, der Zustand in Nichttrennung zu sein, hatte dann auf der nächsten Ebene diesen Prozesszustand, sozusagen in Trennung zu gehen oder in Nichttrennung zu gehen. Das ist jetzt, sind ja Prozesszustände aufgrund dieser relativen Zustände. Und sozusagen, je nachdem, wo ich jetzt stehe, also wie meine Konstellation sich für den Moment etabliert hat, wäre es ja sozusagen gesund, wenn ich dieses Verhältnis, was wir vorhin gesagt haben, von Ich sein und Gruppe sein, wenn das also ein Verhältnis hat, was auch wieder eine Stabilität hat. Ne? Das heißt, wenn meine Ich-Stabilität, also meine Trennungsstabilität zu schwach wäre, dann würde mich jedes Gruppenangebot überfordern. Wenn meine Fähigkeit, mich zu öffnen, auch mich zu einer Gruppe aufzumachen, wenn das sozusagen nicht möglich wäre, dann würde ich wieder in meiner Ich-Seite stagnieren und isolieren. Das heißt, das bedingt sich auch da die konzeptionellen, jetzt sage ich das Wort nochmal, diese konzeptionellen Stabilitäten, die sie da haben, was wieder das der Charakter ist, das ermöglicht dann wieder zukünftige Transformationen und Justierungen. Also so, ne, kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, ne, wenn man da mit arbeiten will. Und wir wollten ja darauf hinaus, warum ist das jetzt überhaupt sinnvoll, sich da so reinzudenken? Also warum machen wir das? Warum reden wir heute darüber? Wir wollen es ja nicht einfach nur bedienen, weil es das Wort gibt, sondern wir wollen ja gucken, was kann das wieder wie können wir damit zur Selbstverantwortung beitragen, sag ich mal, ne? Das ist ja mal ein bisschen so auch unser Ziel. Und wir haben ja diese Sprüche gemacht, dass wenn ich zufrieden und glücklich sein will, dann haben wir doch mal gesagt, müssen wir uns eben sehr gut selbst annehmen können. Und dann müssen wir uns aus dieser Selbstannahme, dann entsteht dadurch haben wir gesagt, ein authentisches Verhalten. Und jetzt ist interessant, wenn wir diskutieren, okay, Selbstannahme, was heißt denn das jetzt genau? Ne? Und da passt das mit diesem Charakter, finde ich, gut rein, weil kann man sagen, okay, ich kann lernen, mich selbst anzunehmen, indem ich nämlich diese Konstellation, die ich etabliert habe, die wir Charakter nennen, also diese Konstitutions Etablierung von dieser Trennung, Nichttrennungsverhältnismäßigkeit, die können wir ja erforschen über uns ein bisschen. Und damit können wir vielleicht dadurch leichter uns eben auch annehmen und uns damit auch ehrlich auseinandersetzen und dann in gute Beziehung wiederbringen. Deswegen macht das, also finde ich, deswegen macht das Sinn, ne, sich darüber drin nachzudenken.
Okay, habe ich ja gleich mal eine Frage dazu. Vielleicht kannst du das ja ganz gut dazu beantworten. Wenn es jetzt die Frage gibt, ich habe einen guten, das ist ein guter Charakter und das ist ein schlechter Charakter. Hat das dann also was, weil wir wissen ja, es gibt ja keine absoluten Dinge. Es gibt also nicht den schlechten Charakter und den guten Charakter oder den richtigen Charakter, sondern es ist ja alles dann quasi eine Frage der Perspektive irgendwie. Aber kannst du dann, du hast ja gerade über Annahme und authentisches Verhalten als Folge dann davon gesprochen. Kannst du das irgendwie zusammenbringen? Also guter und schlechter Charakter und wie gut nehme ich meine Beziehungskonstellation an?
Man kann das mal versuchen, weil ich finde das gut, dass du das sagst, weil das ist nämlich, dass dieses Thema ist ja so wichtig. Ne? Ich finde immer, wenn man sowas sagt, Mensch, du hast einen schlechten Charakter, gerade wenn man zu Kindern sagen würde oder sowas, ne? Das macht ja was, dann denkt ja jemand, man ist irgendwie schlecht oder so. Und ich finde, vielleicht kann man das ein bisschen anders denken und dass man sagen könnte, ein Verhalten kann schlecht sein. Aber ein Charakter an sich ist ja, würde ich sagen, nicht schlecht oder gut, weil es ja einfach nur eine Konstellation ist von einer Beziehungsdisposition, ne? So. Und oder einer Beziehungskonstitution dann. Und wenn ich sagen würde, oh, das ist aber eine ungünstige Konstitution, oh, weil du bist ja ganz stark, ich sag mal einfach so, ne, du bist ja viel stärker getrennt als nicht getrennt, ist ja eine, dann kann man nicht sagen, das ist schlecht, weil es kommt drauf an, das ist jetzt, was du sagst, wie gut ich das annehmen kann, um es dann wirklich in Beziehung zu setzen. Das heißt, so gesehen würde ich sagen, gibt es keinen guten, schlechten Charakter, sondern nur einen guten oder schlechten Umgang mit einer bestimmten Konstitution. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein. Es gibt natürlich auch natürlich Zustände, wo, ja, natürlich, wo Leute ganz bestimmte Sachen erlebt haben und dadurch eine bestimmte Konstitution sich etabliert haben. Aber trotzdem kann man dann sagen, das Verhalten, was daraus resultiert, ist vielleicht nicht gut und nicht angenehm für den Menschen oder auch nicht für andere Menschen. Aber die Konstitution selber, also die Beziehungskonstellation, die sich da gebildet hat, die ist weder gut noch schlecht, weil man, ne, sondern es kommt darauf an, was man damit wieder macht. Und das, dadurch ist der Schlüssel, auch wenn jemand gesagt kriegt, man, du hast einen echten blöden Charakter, du machst immer so und so. Deswegen ist ja der Schlüssel, um das zu verbessern, ist ja nicht zu sagen, nein, das lehne ich ab, ich bin ganz toll, sondern der Schlüssel ist ja eigentlich, die Nerven zu haben, das anzunehmen, zu erforschen, was ist diese wirkliche Disposition oder was ist diese Konstellation meiner Trennungs-Nicht-Trennungs-Verhältnismäßigkeit, die sozusagen die Grundlage ist, dass ich mich so verhalte, weil ich eben das nicht erkenne, das ist, weil ich nicht diese oder es nicht annehme. Und wenn ich es aber dann annehmen kann, dann kann ich nicht mehr, mich nicht mehr rausreden mit einem schlechten Charakter, sondern dann bin ich plötzlich verantwortlich und dann könnte ich mich auch anders verhalten. Das ist, glaube ich, der Weg raus.
Hm. Und manchmal ist ja auch irgendwie eventuell, ich, ja, also aus meinem Kopf gerade heraus, es gibt natürlich auch so Situationen, wo man nicht mehr hingucken möchte. Also wenn irgendwie früher was passiert ist oder so, ne, dann guckt man da nicht hin, da ist ein großes Bedürfnis nach Schutz dann dort und da fällt es vielleicht schwer, beziehungsweise kennt man vielleicht keine hilfreichen Methoden, um das eben ehrlich zu betrachten und auch annehmen zu können, weil das irgendwie dann ja schwerfällt. Ich finde an der also nur ein kurzer Einschub, da habe ich gerade so drüber nachgedacht, wir machen ja auch Gesichtsdiagnose, ne, und Körperanalyse und so weiter. Das heißt, Charakter ist ja auch nichts nur Feinstoffliches oder irgendwie sowas. Sondern das ist, ja genau, es zeigt sich ja eben in unserem ganzen Wesen. Ja, das heißt, wenn man jetzt überlegt, okay, wie sieht eine Charakterschulung aus, ist das ja eine Sache, die wir natürlich eher kognitiv besprechen können. Wir können übers Fühlen gehen, aber wir können auch übers Machen gehen. Das heißt, man könnte ja auch dann sagen, man muss ja nicht alles quasi besprechen und quasi visuell uns vor Augen führen, weil das ja eh auch eine starke Wirkung hat auch auf uns. Man kann eben genauso da quasi am eigenen Charakter arbeiten, indem man die richtigen Sachen macht.
Das ist ja wieder diesen Ansatz, den wir auch im letzten Podcast besprochen haben. Da haben wir eigentlich darüber diskutiert, dass wir aus unserer Perspektive, aus unserer philosophischen Sichtweise heraus sagen wir ja, dass Körper und Geist dasselbe sind. Ne? Das war ja, ist ja unser ein wichtiger Punkt in unserem ganzen Konzept. Was wir nicht sagen, das sind zwei Dinge, die irgendwie zusammenarbeiten. Und wir betonen ja immer, dass das eigentlich dasselbe ist, nur ein anderer Ausdruck derselben Sache. Ne? Okay. Und dadurch ist das ja so, dass man das machen kann. Ne? Also indem man jetzt vielleicht eine emotionale Problematik hat oder eine Verhaltensproblematik, die wir dann als charakterliche Sache beschreiben würden, wie du sagst, kann ich halt auch, also muss ich nicht nur sagen, ich übe das jetzt irgendwie emotional oder so, sondern ich könnte auch über die, ich sage das immer so, das Wort, die körperliche Seite rangehen und könnte über körperliche Übung, könnte ich, würde ich genauso rankommen, weil es eben keine zwei verschiedenen Sachen sind. Der Charakter manifestiert sich direkt in seiner physischen Seite. Deswegen geht ja auch Gesichtsdiagnostik, wie gesagt, ne, wenn man das so macht. Also das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man das, dass man mehrere Zugänge hat zu einer Problematik, ja, dass ich das verwenden kann. Und du hast auch noch was anderes vorhin gesagt. Du hast gesagt, oh, manchmal will man auch irgendwo gar nicht mehr hingucken und man ist es anstrengend und so weiter und das ist auch schwer. Und da wollte ich noch schnell einhaken. Deswegen sind wir aber im Sozialwesen. Wir müssen eben nicht alles alleine hinkriegen. Ne? Wir müssen aufhören zu denken, dass wir alle Probleme alleine lösen müssen, weil nur dann sind wir stark und toll. Sondern wir sind eigentlich stark und toll eher, wenn wir die Fähigkeit haben, uns zu öffnen und uns auch helfen zu lassen, also sozusagen uns in Beziehung zu gehen. Die Illusion, dass wir stärker sind, wenn wir Dinge alleine machen, ist eigentlich komisch. Wir sind eigentlich stärker, wenn wir die Größe haben oder ich sag mal die Stärke haben, uns aufzumachen, wenn wir uns das leisten können. Das ist eigentlich stärker als zu sagen, ich mache es allein. Und deswegen gibt es ja eben ganz viele Angebote in der Welt, ne, wo man sich dann helfen kann. Sei es jetzt ganz einfach nur mit einer Familie oder Freunden oder in Gruppen oder du sagst oder in Kursen und was man so macht. Oder man kann natürlich auch, deswegen gibt es ja auch dann ganz viele psychotherapeutische Angebote und sowas. Also es geht ja dann bis ins hochprofessionellen Bereich hinein. Ne? Also, aber diese Denke, man darf sich helfen lassen, ne? Das ist ganz wichtig. Man muss Dinge nicht alleine machen.
Es ist sogar, also aus unserer Sicht, wenn wir im gleichen Maße ich und nicht ich, also ich und wir sind, dann ist das ja quasi der Schlüssel eigentlich zu Leichtigkeit, zu Verbindung, zum Wandel, weil die Tendenz, dass wir eher ich denken, eher einfach gesellschaftlich eher so da ist. Unsere Denkweise, wie wir Computer, Autos und so weiter, haben wir auch schon oft beschrieben. Mhm. Wir tendieren ja eher dazu, uns in unserer Ich-Haftigkeit, in unserem Ego, in unserem Individualismus irgendwie zu sehen und zu fördern, aber in unserem wirklichen Wir, also wir im Sinne von Nicht-Trennung, im Sinne von Verbundenheit als Gruppe, als Umwelt, wir sind auch Umwelt, das ist ja quasi ein elementarer Schlüssel irgendwie auch.
Ja, und guck mal, wie oft wir so eben dieses Ego, wie du sagst, wie wir das eben belohnen die ganze Zeit, dass wir dann immer sagen, oh, der kann gut singen oder der kann hochhüpfen oder der kann, also dass wir eben auch das oft so beloben dann, ne, dass man denkt, dass nur du das kannst, ist cool, dass du das besser kannst als alle anderen, ist halt cool. Das haben wir in unserem Podcast, wo wir geredet haben über Kämpfen und nicht gewinnen wollen, haben wir das eigentlich auch diskutiert, ne? Dass diese Betonung immer wieder auf dieses, man muss Dinge machen besser als andere oder mehr als andere, um dann irgendwie gut zu sein. Aber du hast eben, was du gerade gesagt hast, die sag ich nochmal, diese wirkliche Stärke liegt ja eigentlich in dieser Zusammenarbeit. Und das heißt aber auch nicht, dass in dieser Zusammenarbeit das Ego oder das, ohne das jetzt negativ zu sagen, oder sagen wir mal das Individuelle, dass es darin verloren geht, sondern ich finde, im Grunde ist diese Balance gut, dass ich also einerseits diese Beziehung habe, also nicht allein, dadurch entsteht Transformation und das, was das Einzelne ist, also das Individuelle und das, was mit anderen individuellen Sachen dann zusammenkommt, dadurch entsteht ja eine Position. Dadurch habe ich eine gewisse Stabilität, die dann durch das andere relativiert werden kann. Also es braucht beides, wollte ich sagen. Es braucht also die Transformation durch Beziehung, aber es braucht auch eine gewisse Stabilität der Ich-Haftigkeit, damit überhaupt was da ist, was in Beziehung gehen kann, in eine bestimmte Spezifigkeit und dadurch, und die Balance macht es wieder. Ne? Und ich glaube, wenn wir jetzt so Kung-Fu machen, deswegen ist das eben so interessant, dass ich eben, ich komme halt tatsächlich nicht weiter, wenn ich einfach nur jemanden besiege, ne? Weil ich dann diese Trennung zu hoch fahre. Aber wenn ich durch eine Gemeinsamkeit, durch eine Zusammenarbeit, durch einen Konflikt, haben wir lange drüber schon gesprochen, dadurch eine Transformation erzeuge, die beide Ego-Aspekte oder beide Ich-Positionen in Transformation bringt, bei Aufrechterhaltung der Beziehungsdynamik, dann entsteht eben, ich sag mal so ganz hart jetzt, tatsächlich mehr Wirklichkeit, weil das Isolierte oder das Absolute, das ist eigentlich das Illusionäre. Und die Wirklichkeit, also eine Definition Wirklichkeit wäre ja, dass alles in Transformation ist sozusagen. Und diese Art der Wirklichkeit fördere ich ja damit. Und im Grunde wird alles unwirklicher, je mehr es sozusagen absolut wird. So. Mhm.
Ja, wir hatten ja so oft schon gesprochen, ne, beim Kampf, aber wir haben ja nun mal eine Kampfkunstschule. Das heißt, wenn ich diesen einen Kampf dadurch besiege, indem ich besser bin und der andere eben dann verliert, dann ist das ja auch Ausdruck meiner eigenen Selbsterkenntnis, also irgendwie auch meines Charakters vielleicht. Besonders wenn sich das wiederholt zeigt. Ja, also wenn sich das wiederholt zeigt, dass ich, wenn da kommt ein Konflikt und ich muss stärker, kräftiger, größer, schöner, härter sein oder so, dann ergibt sich daraus ja quasi eine Schleife, die sich immer wieder selbst bestätigt, aber die auf Dauer natürlich disharmonisch zu unserer Realitätsbeschreibung ist. Das heißt, ich glaube, daran merkt man auch diese großen Aha-Momente, diese so einen großen Shift auch, wir bleiben beim Wort, beim Charakter. Wenn ich plötzlich merke, oh Gott, ich muss ja gar nicht mehr dagegen arbeiten, sondern ich finde gemeinsam eine Lösung, ohne mich selbst aufzugeben. Und ich glaube, da ändert sich ganz stark auch was im Charakter, weil man erstens ein Muster aufgelöst hat und zweitens auch wieder das Außen mehr mit einbezieht.
Und du hast gerade gesagt, Kampfkunstschule und so, aber das Prinzip, ne, ist ja universell, ne? Wir nehmen natürlich Beispiele daraus, weil wir das halt machen, wie du sagst, aber was ich immer wichtig finde, ist, dass Prinzipien, die man lernt, universell sind, weil dann sind sie auch beziehungsfähig. Wenn sie zu isoliert sind, also wenn wir es nicht schaffen würden, diese Prinzipien, die wir so jetzt mal in unserer Kampfkunst lernen, wenn die nur sozusagen in dieser Blase gelten würden, dann wären sie nicht beziehungsfähig. Und das finde ich unterscheidet, das ist für mich so das Faszinierende an Kampfkunst eben, dass die Prinzipien, die man da lernt, durch Paarübungen, durch Schritte machen, durch Tritte machen, aber dass das Prinzip, was da rauskommt, dass das immer beziehungsfähig ist zu allen möglichen anderen Sachen. Und das ist für mich eigentlich die Motivation, Kampfkunst zu machen. Aber wenn es nur gelten würde in dieser Blase, dann hätte ich da nicht so viel Interesse dran. Und ich habe heute Vormittag gerade mit jemandem gesprochen, da ging es um das Thema auch, aber da ging es um Betriebe. Und da haben wir darüber gesprochen, dass eben dasselbe Gesetzmäßigkeit, ich kann natürlich einen Betrieb führen oder eine Firma führen, die sozusagen die Ressourcen der Umgebung einfach aussaugt und dann weiterzieht. Sowas gibt es ja auch, ne? Das wäre wie jemand, der gewinnt und muss jemand besiegen. Aber ein gesunder Betrieb oder eine gesunde Firma, die langfristig nachhaltig gesund sein will, würde ja nicht nur die Bedingungen oder die Ressourcen der Umgebung einfach aussaugen, sondern würde auch was wieder zurücktransformieren, also würde was transformieren und würde wieder was Konstruktives zurück in dieselbe Umgebungsbedingungen geben und damit sozusagen wieder einen gesunden Kreislauf und eine Nachhaltigkeit machen. Und das ist dasselbe Prinzip. Ne? Das ist, finde ich, super spannend. Und in beiden Bereichen kann ich ein disharmonisches Verhalten da kultivieren oder halt ein nachhaltiges, harmonisches.
Wirkt so ein bisschen wie so ein Bagger, der irgendwie was wegnimmt und dann woanders hinfährt, weil der Sand weg ist. Oder ich pflanze einen Baum, der direkt
Ja.
alles drumherum quasi bereichert, aber indem er eben auch Wurzeln und Stabilität in den Boden und so weiter dann quasi das auch zurückgibt,
Ja,
Lebensräume
genau.
erschafft und so weiter.
Genau. Und das Spannende ist ja, es ist ja nicht nur nachhaltig schöner, tatsächlich in Wirklichkeit. Wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja auch in dem Moment sogar schöner. Ne? Weil viele sagen, argumentieren immer, das ist ja, na okay, ich will das jetzt alles haben, das ist schöner. Ist es aber gar nicht, weil im Grunde die Wirklichkeit der Freude entsteht ja auch mehr dadurch, wenn sie geteilt wird. Also, dass dieser Beziehungsfluss wieder, wir kommen wieder darauf zurück, diese Beziehungsqualität zu erleben, ist eigentlich das Hochwertigere als eine kurzfristige kompensatorische sozusagen Akkumulation irgendwelcher Kompensationsaspekte.
Das ist ja einfach dann die direkte und echte Wertschätzung meiner Umgebung und nicht einer entfernten Gruppe von Menschen.
Ja.
Also wenn ich jetzt hier irgendwie den Wald abholze, dann freut sich vielleicht irgendjemand ganz weit weg. Aber wenn ich wirklich hier hingucke, dann merke ich, dass die Wertschätzung von den Tieren, von Einheimischen, von Landschaft, von weiß ich nicht was, die würde dann ja ausbleiben.
Genau, und dieses Nahe, was du meinst, ne, das hat dadurch ja auch wieder eine gewisse, ich sag das Wort nochmal, so eine gesunde Transformation. Und dadurch kann das Nahe als, ich sag mal, als Einheit dann auch wieder besser in Beziehung gehen zu dem, was weiter weg ist. Also das kannst du auch wieder hochskalieren oder runterskalieren. Da kannst du man könnte so ganz kleine Einheiten angucken und wieder gucken, wie die Beziehungsqualität ist. Oder du könntest es größer machen für eine ganze Region oder so. Aber das Prinzip der Beziehungsqualität bleibt immer gleich, egal, ne? Und ich glaube, das muss man gucken können. Und Wir haben ja in dem, wo wir über Kung Fu gesprochen haben, haben wir ja ganz toll gesagt, diese drei Punkte, weißt du noch, Felix, wo wir gesagt haben, eine bestimmte Philosophie ergibt eine bestimmte Ziel, also eine bestimmte Absicht, und die erzeugt dann erst die Methodik. Da haben wir ja viel drüber gesprochen, ne? Und diese drei Sachen, die kann man auf alles auch beziehen, ne? Das könnten wir hier auch wieder machen. Ja. Und wenn wir jetzt das mit Charakter zusammenfügen, dann haben wir durch diese drei Sachen, also Philosophie, Absicht, Methodik, da gibt es ja wieder auch wieder eine Etablierung dann von stabileren Prozessen. Und das ist dann wieder dieses Charakterding. Deswegen nehmen wir das Wort Charakter ja auch nicht nur für einen Menschen und sagen, was hat der für einen Charakter? Wir sagen ja auch das ganz anders. Wir sagen ja auch, was hat, weiß ich was, für einen Charakter. Das Wort nehmen wir ja auch unabhängig vom menschlichen Charakter, weil wir immer eigentlich damit eine relativ stabile Verhaltenskonstellation beschreiben wollen, ne? Deswegen kann man das Wort eben auch anders verwenden.
Ich habe jetzt noch so zwei Gedanken. Einmal, kann man das auch mit Natur? Also ich meine, du beschreibst ja auch Lebensmittel und Kräuter hinsichtlich ihres Wesens und ihrer Natur.
Ja.
Überlege ich gerade, da nehmen wir das Wort Charakter nicht. Und jetzt frage ich mich gerade, ob man das da nicht theoretisch, also ob man Charakter / Wesen und Natur auch beschreiben könnte.
Total. Ich kenne sogar Leute, die das machen. Also es gibt auch, das ist ja eine reine Ausdruckssache, aber es gibt genug in der Literatur, die das machen. Also die sagen Charakter des Krautes und unterteilen dann diesen Charakter in Wesen und Natur zum Beispiel. Mhm. Aber das könntest du so, kannst du ja total machen, ne? Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, du hast irgendein Kraut und willst den Charakter des Krautes, dann ist es, würde jetzt sagen, ist es noch breiter, der Begriff, ne? Weil, wie wir vorhin gesagt haben, der Charakter ist halt, ist ja das Sammelwort für alle möglichen etablierten Beziehungskonstellationen des zu beschriebenen Objektes, ne? Und das kannst du ja, je nachdem, wie du es brauchst, machst du das größer oder kleiner, ne? Aber das ist halt kann sehr viel umfassen, ne? Und das kann ich ja bei einer Pflanze, kann ich ja auch weit mehr rauskriegen als zum Beispiel die Natur- und Wesensaspekt, ne? Ich kann ja noch andere Beziehungsaspekte aufzeigen, das würde dann alles unter Charakter fallen. Das ist schon ziemlich cool. Also das ist ja eben so eine Grundentscheidung, ne? Das hängt wieder von dieser Philosophie ab, wie ich was beschreiben will. Beschreibe ich etwas, also jetzt, sagen wir mal, westlich, kausalanalytisch durch die Trennung, quantitativ, oder beschreibe ich was durch die Verhältnismäßigkeit von Trennung und Nichttrennung? Das gibt ja zwei völlige Arten von Beschreibungszwangsläufigkeiten.
Wenn ich gerade an Pflanzen denke, dann ist es ja auch so, dass ich einen kurzfristigen Charakter ja beschreiben kann. Mhm. Wenn ich jetzt, also in meinem Garten ist Ackerschachtel halt ein ganz großes Thema. So, wenn ich den kurzfristig beschreibe, wenn ich mir das jetzt über, angenommen, ich würde ihn einfach wachsen lassen und dann jetzt einfach so ein paar Jahre gucken würde, was das dann macht, dann würde sich das ja, würde ich den Charakter wieder anders einschätzen. Mhm. Weil irgendwann würde sich ja auch quasi der Bodentypus, ne, also der Nährstoffgehalt etc., je nachdem, wie man drauf gucken möchte, ja, genau, würde sich ja vom Boden her verändern, gerade weil der da ist. Also könnte ich jetzt sagen, okay, verdichteter, nicht gut genährter Boden oder so, ist gut für Ackerschachtelhalm, aber der Ackerschachtelhalm selbst transformiert ja auch wieder, hat ja auch eine Rückwirkung. Jetzt gerade finde ich ihn doof, Ackerschachtelhalm, doofer, schlechter Charakter. Ja. So, aber lasse ich einfach ein bisschen Zeit, also gucke ich mir auch eine andere Art von Stabilität an, dann würde ich auch den Charakter wieder ganz anders beschreiben.
Genau, weil du wieder andere Beziehungsdynamiken dir sichtbar machst, ne? Und dann andere Zusammenhänge dadurch erkennst. Und das ist halt das Ding, ne? Dass wir diese Zusammenhänge sehen oder nicht sehen können. Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, was wir immer auch betonen, finde ich. Wir reden ja immer aus dieser konditionalen Philosophie heraus oder daoistischen Philosophie heraus. Und das klingt immer so komisch vielleicht, aber im Grunde ist es ja so, dass wir das auch schon manchmal gesagt haben, Probleme entstehen ja dann, wenn man Absichten und Methoden verwendet, ohne eine saubere Hintergrundphilosophie. Dadurch, wenn man das nicht hat, kommt es automatisch zu einer absichts- oder methodischen Fragmentierung. Mhm. Also einfaches Beispiel wäre, wenn wir mal Kampfkampf jetzt zu quälen, ne, wir können uns ja unterhalten über, ist die Technik besser oder die? Und das ist eigentlich sinnlos, darüber zu reden, das haben wir schon ausführlich besprochen, aber das ist so ein Beispiel nochmal, weil das kann ich gar nicht sagen, ob die oder die Technik besser ist, weil ich muss die Absicht rauskriegen, was ich eigentlich machen will mit der Technik. Und dann muss ich noch eigentlich den philosophischen Hintergrund klären, die Absicht gibt. Und weil wir aber gerade auf dieser philosophischen Ebene kulturell weil wir die nicht so bewusst fahren, sind wir zu schnell auf der Absichtsebene und verwirren uns da. Deswegen gibt es diese Fragmentierung. Und wir können das Beispiel mit den Techniken machen, der Kampfkunst, können aber auch, ne, wenn ich zum Beispiel Beispiel Messer und Gabel mache, dann kann ich auch, muss ich eben die Absicht haben, um zu sagen, was besser ist Messer oder Gabel. Und aber diese philosophische Ebene ist nochmal eine andere Nummer. Ne? Und das ist kulturell nicht so repräsentiert aus verschiedensten Gründen. Aber das wollen wir stimulieren ein bisschen, ne? Oder dazu wollen wir anregen, darüber nachzudenken, damit es eben so ein bisschen weniger fragmentiert ist. Anderes Beispiel wäre Ernährung, ne? Dass Leute sagen, Fleisch ist gesund und der andere sagt, Fleisch ist nicht gesund. Und beides stimmt, weil ich müsste es jetzt einordnen in was will ich damit ausdrücken, was ist die Absicht, wo ich das Fleisch essen will und aus welcher Philosophie betrachte ich das, in welchem Zusammenhang geht es dadurch umwelttechnisch und so weiter und so fort. Dann ist ja beides ist richtig, aber durch den Kontext und den Zusammenhang komme ich dann erst zu einer konkreten Aussage.
Dann mache ich mal kurz den Bogen zum Charakter wieder. Also stimmt beides. Also wenn jemand, also angenommen, du würdest meinen Charakter einschätzen müssen, stell vor, es wäre einfach Fakt, du musst das jetzt machen, dann wäre ja der beste Move und der ehrlichste Move, wenn wir sagen, es ist ein schlechter Charakter und es ist ein guter Charakter. Es ist die Frage nach der begründeten Perspektive, gerade darauf zu gucken oder der konkreten Perspektive. Und das an sich ist ja auch nur eine Momentaufnahme.
Ja, also, aber ich würde es trotzdem nicht schlecht oder gut beschreiben. Das wäre so, als wenn du mich fragen würdest, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir können ja mit der chinesischen Medizin, machen wir ja zum Beispiel, wir machen ja eine reale Konstitutionsbeschreibung. Ne? Wir machen ja sowas, wir machen ja Gesichtsdiagnostik zum Beispiel, für alle, die es nicht wissen. Und in der Gesichtsdiagnostik versucht man über die Manifestation des Verhaltens, also Rückschlüsse zu ziehen auf mögliches Verhalten oder auf mögliche vergangene Konstitution. Und die wichtigste Regel dabei ist ja, es gibt keine guten und keine schlechten Zeichen. Mhm. Und das würde ich genauso auf den Charakter übertragen. Es gibt keine gibt keinen guten und keinen schlechten Charakter, es gibt nur gute, schlechte Verhalten. Das heißt, wenn du mich jetzt so fragen würdest, hey, schätze meinen Charakter ein, dann könnte ich dein Verhalten beurteilen, was mich betrifft. Wenn du zum Beispiel, du schmeißt mir jetzt eine Tasse an den Kopf, könnte ich sagen, Felix, das fand ich nicht gut. Das kann ich einfach dann machen. Könnte ich sagen, das fand ich nicht gut, mir nicht gefallen, fand ich keine gute Sache. Aber ich würde nicht sagen, das hast du gemacht, weil du einen schlechten Charakter hast, sondern ich würde und wenn du jetzt eine ehrliche Analyse wolltest, dann würde ich praktisch eigentlich wie bei der Gesichtsdiagnostik, ich würde deine Konstitution analysieren und würde gucken, wo, ne, also spezifisch wäre das Wasser, Holz, also Wandelsphasen würde ich gucken, also welche Konstellation hast du, wo, wie, in welcher Beziehung und würde die einfach analysieren. Und damit wären aber alle Sachen, die ich rausfinden würde, wären aber nicht gut oder schlecht, sondern die wären einfach eine bestimmte Konstellation. Und was du dann damit machst, wäre aber gut oder schlecht. Das ist genauso wie, dass wir in der Wandlungsphase sagen, bei den Emotionen, was wir letztes Mal besprochen haben, haben wir ja so betont zu sagen, Trauer ist weder gut noch schlecht. Angst ist nicht gut und schlecht. Die sind alle wichtig, alle gut, nur wenn sie stagnieren, werden sie schlecht. Und das ist mit der Konstitution genauso charakterlich, weder gut noch schlecht. Aber wenn du stagnierst darin und es nicht in Beziehung bringst, auf die richtige Weise, dann wird es schlecht.
Hatten wir vorhin schon mal. Also für mich ist Charakter und Verhalten nicht so gelöst, wie es vielleicht den Anschein gemacht hat. Das Charakter, also damit ich einen Charakter erleben kann, ist ja quasi der authentische Ausdruck von diesem Charakter eben das Verhalten ja irgendwie. Mhm. So, natürlich kann das auch gefaked irgendwie sein oder so, aber ich meine schon, wenn was solltest du bewerten, wenn ich gar kein Verhalten zeigen würde? Also dann hättest du ja gar keinen Kontaktpunkt, ne? Du hättest absolut. Ja nichts, was du sehen würdest. Ich wollte nur darauf hinaus, dass diese Beurteilung aus unserer Sicht heraus gut oder schlecht eben weniger der Fall ist, vielmehr gut und schlecht. Aber dann kommt es eben darauf an, wofür das steht, was wir eigentlich gerade beschreiben wollen und wo die Reise hingehen soll.
Ja, okay. Ja, genau.
Mehr in die Richtung.
Ja, ja. Und wenn du das sagst, ist es gut und schlecht, dann gibst du im Grunde ja das Potenzial an, weißt du? Dann sagst du ja, du kannst dann es als gut machen oder schlecht machen. Dann ist es ja, wenn du es gleich beides sagst, gut und schlecht, dann ist es wieder Potenzial. Denn das ist.
Vielleicht bin ich auch deshalb an dieser Formulierung so dran, weil ich hatte mal eine ziemlich starke, prägende Situation, wo ich mit jemandem geredet habe, der genau das mit mir gemacht hat. Und der hat das rhetorisch gut gemacht, der hat zu mir gesagt, Felix, du bist ein schlechter Mensch. Und du bist auch ein guter Mensch. Und das hat mich aber so in dem Moment so getroffen und mir diese Gleichzeitigkeit, das hat mir so sehr diese, diese Gleichzeitigkeit auch nochmal da gezeigt, weil es ging um, ja, um eine Situation halt. Und das hat mir irgendwie in dem Moment richtig gut geholfen, weil es hat mich nicht irgendwie, es hat mir meine eigenen Lügen und Illusionen so ein bisschen, also mir die Kraft gegeben, die auch mal genau anzugucken und gleichzeitig aber die Echtheit gezeigt, dass eben beides da ist, aber was genau davon in meinem Verhalten wie wirkt, das ist dann der nächste Schritt.
Das ist ja so, jetzt kommst du ja zu dieser Grundfrage von Gut und Böse, das ist ja
Ja,
so,
genau.
ne? Aber es ist wichtig, ne? Und da gibt es ja so viele schöne Erklärungen zu, da habe ich schon so viele schöne Sachen gehört zu dem Thema. Und es ist für mich immer wieder dasselbe Ding, was du eigentlich gerade sagst. Natürlich, man kann nicht böse sein. Wir sind immer auch böse, weil es kommt immer auf die Beziehung an. Und wir haben mal dieses alte Beispiel, was wir schon tausendmal gesagt haben. Wenn ich durch den Wald gehe, dann versuche ich ja nicht, jede Ameise zu zertreten, die ich finden kann, sondern ich gehe einfach durch den Wald. Aber ich werde auch nicht ganze Zeit mit dem Fernrohr oder mit einer Lupe gucken, damit ich bloß keine Ameise zertrete, sondern ich gehe einfach durch den Wald. Und damit sozusagen bin ich aber trotzdem schlecht, weil ich zertrete automatisch Ameisen. Und in dieser Beziehung ist es vielleicht für die Ameise ist es doof. Aber der Punkt ist, wenn ich jetzt versuchen würde, jede Ameise zu treten, wie es geht, dann würde ich sozusagen diese Beziehung bewusst schädigen und damit würde ich mich mehr in Trennung begeben und dann würde ich mich und Umwelt schädigen. Wenn ich aber versuche, sozusagen einigermaßen sinnvoll zu sein, dann würde ich eher die Beziehung fördern. Aber je nachdem, was für ein Beziehungsniveau ich habe, achte ich dann mehr oder weniger drauf. Das heißt, wenn die Ameise mich ansprechen würde und sagen, du kannst mal ein bisschen aufpassen, wo du lang gehst, dann habe ich ein anderes Beziehungsniveau mit der Ameise und würde das dann auch machen. Das heißt, ich kann nicht schlecht sein. Ne? Und es gibt ja auch so Sekten im Indischen und auch im Buddhismus, wo zum Beispiel Leute vor sich her fegen die ganze Zeit, damit sie keine, ne, Käfer zertreten oder so. Das kann man ja machen. Wenn man das persönlich möchte, ist total okay. Aber das führt aber nicht dazu, dass ich nichts Schlechtes mehr mache, weil ich kann sogar genau durch das Fegen schüttle ich vielleicht wieder irgendwelche kleinen Mikroorganismen so doll durch, dass sie dann sich erbrechen müssen und kriegen Kopfschmerzen und müssen wochenlang ins Krankenhaus. Also das ist auch wieder schlecht. Also jede Handlung erzeugt Schlechtes für irgendwelche Beziehungsaspekte und jede erzeugt Gutes. Und glaube, raus kommt man wieder nur, indem man auf die Beziehung authentisch eingeht, die auch authentisch da sind und die, wirst du immer sagen, die richtige Absicht, ne?
Also auch das dann auch verantworten kann, ne? Also auch nach
Genau.
hinten raus.
Ja, genau.
Damit könnten wir quasi schon Schlüssel zum, für aus unserer Sicht eines tendenziell richtigen Charakters, authentischen, bewussten, wahren Charakter irgendwie angehen. Wir haben jetzt ganz am Anfang habe ich ja aufgemacht, dass uns jemand nach den Kampfkunsttugenden gefragt hat,
Ja,
ne?
genau.
Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen knapp, wenn wir die jetzt alle genau durchgehen. Aber
Nee, machen
vielleicht
wir das
reicht
mal.
es, ja, vielleicht reicht es ja auch einfach sozusagen, dass es nicht darum geht, dass das dann der beste Charakter ist, sondern dass das die aus Erfahrung einfach gute Voraussetzungen sind, um genau diese Art von Fähigkeit zu haben, selbstverantwortlich, selbstannehmend, quasi durch die Welt zu gehen oder auch erstmal anzunehmen, was, also nicht nur mich selbst, sondern auch da die Lehre, wo ich eben gerade an der Schule bin oder so. Und es gibt da ja diese, also es gibt ja, glaube ich, verschiedene Auslegungen davon. Ich habe mich da mal so ein bisschen mit befasst und diese eine Variante, mit der ich dann eben zu tun hatte, waren so diese 13 Punkte, dieses Wude, die im Shaolin-Kontext eben auch so mit dabei sind, ne? Teilt sich in drei Bereiche, die erwarteten Tugenden, also bevor es so richtig losgeht. Und dann durch das Training die Tugenden des Körpers und Tugenden des Geistes. Aber ohne die jetzt genau, kann man ja irgendwie googeln oder so. Aber ich verstehe die jetzt auch gerade durch dieses Gespräch nochmal mehr, dass das am Ende nicht Pflicht und so, absolut erstrebenswert ist im Sinne von, das ist das Beste, sondern es sind wieder so Möglichkeiten, Wegweiser, um genau zu dieser Klarheit zu kommen. Wie gehe ich mit der Lehre, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit dem um, was da ist? Und das Resultat dessen zeigt sich eigentlich dann in meinem Verhalten.
Das ist ganz toll spannend. Guck mal, ich muss mich, wenn du das sagst, erinnere ich mich immer daran, was man so über den Buddhismus gelernt hat, dass ja zum Beispiel, und das gibt es auch im Daoismus ähnlich, dass es immer einen Punkt gibt, wo jemand, du hast das Wort gesagt, selbstverantwortend, also hohe Selbstverantwortung hat. Das geht ja nur dann, wenn ich mich auch annehme wieder. Und das schließt auch wieder ein, dass ich meine Konstellation von emotionaler Trennung und Nicht-Trennungskonstellation irgendwie annehmen kann oder erkenne und beides. Das heißt, diese Eigenverantwortung, die macht dann ja, dass ich, egal wie die Konstellation ist, ich dann es zu einer guten Sache werden lassen kann. Ja, weil ich es annehme und weil ich es dann verantwortungsvoll in Beziehung setze. Aber diese Art von Eigenverantwortung, die habe ich ja nicht vielleicht sofort. Und deswegen hat auch im Buddhismus und auch im Daoismus gibt es immer diese sogenannte Ebene der Laienbekenner. Und das ist, wenn jemand anfängt, sich für das zu interessieren und sagt, Mensch, das ist irgendwie, erscheint mir irgendwie sinnvoll, wie der das macht. Aber ich bin da noch am Anfang, ich durchschaue das noch nicht gleich. Aber gib mir mal so ein bisschen Hilfe. Wie kann ich denn? Und dadurch kommen dann immer diese Tugenden zustande, dass dann einer sagt, na pass auf, bis dass du das so eigenverantwortlich, selbsterkenntnis machst, gebe ich dir ein paar Hinweise. Bring keinen um, klau keinen, sei freundlich und so weiter. Und dann stehen diese so eine Tugenden-Aspekte als wie so eine Art, ich würde immer sagen, wie so eine Art Orientierungsrahmen. Und ich würde, wie du auch gesagt hast, würde nicht sagen, das ist das Ziel und das Ergebnis, sondern das ist so ein Rahmen, wo man gute Bedingungen haben könnte, um zu dieser selbstverantwortenden Erkenntnis zu kommen. So würde ich das eher machen.
Mhm. Macht total Sinn. Also auch, ne? Entschuldigung, darf ich mal kurz? Ich habe nämlich auch sagen lassen, wenn du in bestimmten Klöstern bist, jetzt, ich kenne es eben vorrangig aus buddhistischen Klöstern, dass wenn du dann dort in diesen Mönchstatus gehst und dort quasi immer auch weiter aufsteigst, was auch immer das bedeutet, dann kommen immer mehr Regeln dazu. So, und da könnte man ja dann denken, oh Gott, dann ist es ja am Ende ein total unfreies Leben, weil du bist dann ja quasi wie im Gefängnis und bist total limitiert in dem, was du machen, denken und so darfst. Aber gleichzeitig steigt in dem Maße dann ja auch irgendwann, fallen die untersten Regeln oder bestimmte Regeln einfach weg, weil sie verstanden werden. Also, weil wenn du erkennst, was dahinter steckt, fällt die Regel weg, weil Regel klingt so von außen aufobtruiert. Also es gibt ja auch bei Persönlichkeitsentwicklung Prinzipien, Kodex und so weiter, das sind ja so Sachen, die ja von außen kommen können. Aber ich glaube, das Coolste ist eigentlich, wenn ich die, wie du gerade gesagt hast, eben als Möglichkeit sehe, dass irgendwann eigene Prinzipien oder selbstverantwortlich oder umformuliert oder wie auch immer, das selber quasi zu machen, ohne dass es den dann noch so konkret braucht und dass es jemand kontrolliert.
Und das ist aber prinzipiell gut, dass du das sagst nochmal. Das ist sozusagen, wenn du da Anführungsstrichen höher kommst, dass es mehr Regeln gibt, ja, ist ganz zwangsläufig auch. Einfach deswegen, weil je mehr du in Eigenverantwortung gehst, umso mehr erkennst du die Komplexität der Realität und hast automatisch mehr, beachtest mehr Dinge und bringst mehr Dinge miteinander in Beziehung. Und das, wenn du das wieder ausdrücken würdest in Regeln, hast du dadurch automatisch mehr Regeln. Mhm. Ne, das ist also ganz zwangsläufig, weil einfach die Komplexität zunimmt. Und das haben wir ja auch generell im Leben bei Menschen, dass eben, wenn ich die Komplexität mehr wahrnehme, fange ich an, mehr Sachen zu bedenken und es ergeben sich mehr Regeln, in Anführungsstrichen. Und die könnte ich ja als solche ausdrücken. Das ist total zwangsläufig und auch gut. Und dann ist gut, wie du gesagt hast, dass dadurch aber auch wieder Sachen sozusagen, ich sag mal, wegfallen, beziehungsweise Sachen in Fluss kommen oder Sachen sich relativieren. Und dadurch wird es eben nicht steifer, du hast so Gefängnis das Wort gesagt, sondern es wird tatsächlich wieder freier sogar noch. Das ist ja das Verrückte, dass in der Erkenntnis dieser Komplexität wird es nicht sozusagen festgebundener, sondern es wird wirklich freier, weil es mehr Relativierungsmöglichkeiten gibt. Also es wird freier, nicht unfreier.
Für Leute, die darin keine natürliche Ordnung irgendwie sehen, eine organische, nachfühlbare Ordnung, die sehen das eben mehr als feste Stränge. Mhm. Und andere sehen das eben dann quasi aber als Tür zur Wahrheit irgendwie oder so.
Ja, genau. Und vor allen Dingen, wenn du zum Beispiel die eigenverantwortete Erkenntnis nicht passt zu den Regeln, dann empfindest du es mehr als Einschränkung. Aber je mehr du das eigenverantwortlich erkennst, ist es keine einschränkende Regel mehr, sondern eine relativierungsfähige Regel. Dann ist es anders. Aber weißt du?
Sowas wie Respekt, Loyalität, Aufmerksamkeit und so, also so klassische Sachen, die man in irgendwelchen Kung-Fu-Schulen oder Kampfkunstschulen so findet. Für einige ist es eine Regel, pünktlich sein oder so. Ist für einige eine Regel, ist irgendwie so doof. Mhm. Aber genau so, eben nur so lange, bis du verstanden hast, warum das für diesen Kontext total passt.
Und dann ist es keine Einschränkung mehr.
Dann ist es
ein Bedürfnis. Ne? Genau. Das ist ganz verrückt, ja. Ganz großartig. Ja, das ist wirklich cool. Und da kann man sich, und finde ich, und das kann man auch, ganz wichtig, so, weil ja auch, wenn man so in der Kindererziehung Kinder dann so meckern über so Regeln, aber dieser Punkt, wo man den Hintergrund dieser Regeln eigenverantwortlich durchschaut, dann hat man wieder die Wahl und dann hat man diese Wahl, dass ich das sozusagen als Bedürfnis mache und nicht als Pflicht und dann entsteht Freiheit und nicht Einschränkung. Und deswegen wäre es, ja, das ist ein wichtiger Punkt in der Entwicklung, dass man diese Verantwortungssachen lernt. Ja, ich glaube, das war erstmal, haben wir ein bisschen beleuchtet, das Thema,
ja, oder? Ja, finde ich gut. Und Charakter ist eben etwas, was genau zwischen diesen ganzen Worten, die wir gerade, zum Schluss haben wir das Wort Charakter kaum noch benutzt, ist aber genau das, worauf es immer wieder fällt und der sich genauso dann formt und verändert durch unser körperliches Alter, durch unser geistiges, durch unser Erkenntnisalter, was dann quasi so wie so eine Art Träger ist, auch ein Stück weit.
Genau. Ja, dieses ist es eben, weil wir es auch brauchen, ne? Diese Verhältnis, wir reden immer von dem Verhältnis von Trennung und Nichttrennung. Man kann es eben auch nochmal anders sagen. Es braucht gleichzeitig auch ein Verhältnis immer von Stabilität und Instabilität. Das ist ja eigentlich derselbe, ist nur andere Wörter für dasselbe Konzept, ne? Ja. Dieses Verhältnis von Stabilität und Instabilität brauchen wir, um zum einen zu sagen, dass wir nicht stagnieren und dass wir in Transformation sein können. Und dass wir aber gleichzeitig uns dadurch nicht verlieren. Ne? Das ist wieder dieses Verhältnis. Und wenn das Verhältnis stimmt von Stabilität und Instabilität, dann stimmt auch das Verhältnis von Gruppe und Ich. Und dann ist das richtige Maß der Konstellation, der Transformation möglich. Das sind alles Sachen, die dann da dranhängen. Ne?
Ja. Ja, spannend. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was nicht zu erschöpfen ist. Aber nee. Ich glaube, für heute reicht's.
Für heute reicht's, ja. Ja, ich will gerade noch ganz viel sagen. Also ich finde ja tatsächlich, soll jetzt nicht wie so ein Eigenlob klingen, aber ich finde tatsächlich gut, dass wir uns, da führst du das jetzt mal so in Äther, dass wir uns gar nicht so viel vorbereiten auf diesen Podcast, weil wir uns ja wirklich unterhalten. Das gefällt mir richtig gut. Und dadurch wir uns wirklich beim Reden drüber nachdenken und uns dadurch sozusagen versuchen, das zu erarbeiten, das macht mir sehr viel Spaß, finde ich. Also ich würde das, glaube ich, keine, wenn ich das so skripten würde, hätte ich da nicht so, also ich finde wie wir das so machen, dieses zusammen drüber nachdenken, finde ich sehr, ich finde das produktiv, es macht mir Freude.
Ich habe gerade gestern, wir haben heute unseren Kung-Fu-Theorie-Kurs heute Abend noch, und da hat mir jemand noch eine Sprachnachricht geschickt wegen einer Frage zum Theoriekurs. Und er meinte, er schickt mir die lieber vorher, falls ich mich darauf noch vorbereiten möchte.
Ja, genau.
So, und dann habe ich ihm direkt zurückgeantwortet, gestern Abend noch, und habe dann gesagt, du, ich mag das eigentlich, wenn es wirklich lebendig ist. Also klar, Vorbereitung macht zum gewissen Teil ja auch Sinn. Ja, aber natürlich. Ich sehe das genauso wie du. Dieser Spaß und dieses Gefühl von, wir sind gerade so schöpferisch aktiv. Es entsteht genau jetzt zwischen uns irgendwie. Das ist irgendwie auch so wertvoll. Und das andere, sich vorzubereiten, das klingt dann irgendwie zu isoliert, weil dann trage ich das, was ich vielleicht letzte Woche vorbereitet habe, heute in eine ganz andere Situation und versuche das zu erhalten. Aber das ist ja gar nicht echt. Also nicht nur echt.
Na genau, das ist wieder das Maß, ne? Aber ich wollte es mal sagen. Also freue mich immer drüber, wenn wir so ansetzen und so eine Grundidee haben oder so eine Frage aus den Schülern kommen und die nehmen uns so vor, dass wir uns das dann so durchknappern und ja, wie gesagt, wenn dann die Leute, die das anhören, auch Freude dabei haben, dann ist ja alles okay. Und wenn nicht, dann müsst ihr uns das sagen. Dann strukturieren wir uns wieder mehr. Was machst du, Felix? Was machst du noch so in nächster Zeit? Gibt es irgendwelche Sachen, die man wissen muss?
Ja, wenn man was wissen möchte, dann habe ich sogar drei Sachen diesmal. Und zwar jetzt Ende September haben wir unsere Kampfkunstwanderung. Die ist eigentlich auch fast ausgebucht. Da kommen wir einmal bei dir vorbei. Schlafen ja bei dir ganz in der Nähe. Das ist vom 26. bis 28. September in der Feldberger Seenlandschaft. Und dann habe ich zwei Seminare, die sind dann schon ein bisschen vorgreifend im November. Und zwar der 8. November und dann direkt der 9. November. Das sind zwei Tagesseminare. Am 8. November habe ich einmal ein Kung-Fu-Seminar. Da möchte ich über innere und äußere Konzepte im Kung-Fu und in den Kampfkünsten sprechen. Also Theorie, aber auch ganz viel Praxis. Und am 9.11. mache ich einen Selbstverteidigungskurs. Der wurde sich gewünscht. Da hatten wir im Frühjahr schon einen. Und jetzt haben wir aber noch einen, wo wir Grundlagen plus einen spezifischen Teil dann auch uns den Tag über angucken.
Na cool, das ist schön, dass ihr wieder einen macht. Ja, das sind ja, genau, es geht ja wieder los jetzt September, ne? Da kommen wieder viele Themen. Ja,
Sommerpause. Hast du denn was?
Ja, wir haben, ich habe tatsächlich auf DAO Academy, auf unserer Lernplattform, habe ich jetzt endlich, war ja eigentlich schon lange, wurde sich das gewünscht, habe ich jetzt mal die Qigong, ich habe einen Qigong-Workshop da aufgebaut. Das heißt, es gibt da jetzt einen Kurs, da kann man Mitglied werden und kann online Qigong-Übungen lernen. Und da gibt es halt jeden Monat eine Übung. Es ist also ganz niedrigschwellig Einstieg, ist nicht zu viel, nicht zu aufregend. Ist auch nicht zu lange, ist irgendwie 20 Minuten Video immer so. Und dann mache ich einfach eine Qigong-Übung nacheinander, erkläre immer, warum man die macht und wie man die macht, Fehlerquellen und sowas. Und mach die vor. Und das habe ich jetzt endlich gestartet. Also da freue ich mich wirklich drüber, weil ich das schon so oft gehört hatte. Dann machen wir im November, da muss man bei uns auf die Seite gucken, Ende November machen wir, Moria und ich tatsächlich zusammen, machen ein Paar-Retreat in der Schule hier. Wo mit Paaren hier uns dann ein Wochenende aufhalten und dann über Paardynamiken diskutieren und schöne Sachen machen zu der Thematik. Und dann muss ich ja sagen, ist tatsächlich morgen haben wir 35 Jahre Tamarungschule. Morgen ist der 10. September.
Krass.
Ja, und wir machen eine Feier dazu, die ist aber am 12., Felix, richtig, ne? 12.
12. Oktober.
12. Oktober ist sie, genau. Das ist ein Sonntag. Und das geht irgendwie erst ab Mittag los und dann machen wir hier so kleine Workshops und Kuchen essen und ein bisschen grillen und wer sich mal so reingucken will, was wir so machen, der kann da gerne kommen, weil da auch so ein paar Sachen vorgestellt werden, so zu Themen, die wir so tun. Also Mittwoch ist es zwar der eigentliche Tag, aber die Feier ist am 12. Oktober.
Das ist schon was Besonderes. 35 Jahre. Ich meine, ich bin jetzt gerade 36 geworden, aber das ist quasi meine Altersspanne.
Unglaublich, ne? Und ich kann mich noch total erinnern, als wir zweijähriges Bestehen ganz stolz gefeiert hatten. Weiß ich noch, wie heute. Zweijähriges Bestehen. Das war so richtig so ein Wow.
Ja, das ist ja auch was aus der Sicht sehr cool.
Natürlich.
Ja.
Ja, aber ich kann mich an das sehr gut erinnern. Da haben wir mit den Laoten zusammen gekocht, weiß ich noch. Was Som Wang war hier und Kham, glaube ich, auch. Da haben wir so ein laotisches Nationalgericht gekocht. Ja. Na gut, okay, dann haben wir es, oder?
Ja, das also erstens nochmal, ich habe in den Kurs ja schon mal so ein bisschen reingeguckt, auch also die Beschreibung macht schon Sinn, die Videos, wie du sie machst, dieser Kurs, ich glaube, das kann eine starke Bereicherung sein, wenn man da wirklich ein bisschen in die Tiefe gehen möchte. Also du machst jetzt ja keine Routinen im Sinne von, da macht man jetzt 10 Minuten einfach mit dir mit,
Ach so, du meinst die Gigos,
dein Qigong-Kurs, genau, sondern du erklärst dann quasi unsere 18 Mönchsübungen wirklich so im Detail, dass man nicht einfach nur eine Gymnastik macht, sondern wirklich, ja, auf ganzer Ebene diese Übung quasi erfährt und ja, dann davon profitieren kann.
Ja, das hoffe ich, dass das so rüberkommt, genau.
Ja, cool.
Schön. Ja, na dann sagen wir mal für heute, ne, packen wir es ein. Bis zum
Ja.
nächsten Mal. Schönen Dank fürs Zuhören. Freuen uns immer, dass wir auch so Stammhörer haben und wir hoffentlich bald bis zum nächsten Podcast.
Ja, es war sehr schön. Vielen Dank, Andreas. Hat viel Spaß gemacht. Ja, und ich sage auch bis zum nächsten Mal.
Tschüss.